Am Dienstag in dieser Woche ereignete sich ganz plötzlich ein dramatischer Unfall direkt vor den Büroräumen in der Johannes-Stelling-Straße, wo ich in dem Moment saß. Ich hörte ein dumpfes Geräusch und dachte zunächst mal, es ist ein Auffahrunfall. Dann aber sah ich das Unheil. Ein Kind lag auf dem Boden auf der Straße neben einem Auto. Die Autos hatten sich dort gestaut. Ersthelfer waren sofort da, versorgten das Kind. Ein Mantel wurde gereicht. Natürlich die 112 gewählt. Und alles schrie danach um Hilfe, dass sofort der Krankenwagen kommt und für Hilfe sorgt. Weinende Frauen liefen umher. Eine Frau sagte nur, ich kann nicht hinschauen, ich kann nicht hingehen. Und dann aber nach endlich 5 Minuten kam der Rettungswagen. Das Kind war nicht bewusstlos. Es schien so, als wenn ihm geholfen werden kann. Und der Krankenwagen fuhr dann weg und die Polizei sorgte für Ordnung. Der Fahrer des Unfallautos lief traumatisiert umher und sagte nur, ich bin doch langsam gefahren. Ich bin doch langsam gefahren. Nun, einige Zeugen konnten bestätigen, dass er nicht schuld war. Das Kind war hinter einem stehenden Bus genau auf die Gegenfahrbahn gelaufen, sodass der Fahrer es erwischt hat. Was kann man aus solchen Situationen lernen? In dem Moment habe ich nur gebetet und versucht, die anderen zu trösten, wo es ging. Und das Kind wurde gesorgt. Aber ich habe wieder neu gelernt, dankbar zu sein für 4 Kinder, die vor solchen Unfällen bisher bewahrt wurden. Und zugleich habe ich mir vor Augen gemalt, wie schnell plötzlich eine dramatische Wende in einem Leben einfallen kann. Und wie nötig es ist, dann Rettung zu erfahren. Hilfe zu erfahren. Wir haben schon gehört, Advent, da geht es um jemanden, der wiederkommt. Jemand, der wiederkommt mit einer Mission, mit etwas Besonderem. Und da geht es darum, und das hat der Text eben deutlich gemacht, den wir gehört haben, dass wir uns auf diese Zeit vorbereiten. Und dass wir vorbereitet sind auf den Tag X, wo so plötzlich etwas Einschneidendes passieren kann, wo wir nichts mehr tun können. 3 Punkte, das kennt ihr von mir. Ein erster, wie wir uns darauf vorbereiten können, auf die Ankunft von Jesus, liebend unterwegs zu sein. Da heißt es in Vers 8, bleibt niemandem etwas schuldig, als einander zu lieben. Diese Redewendung bedeutet, dass eine Erwartung, eine Leistung oder eine Antwort aussteht von uns. Und diese Antwort heißt Liebe. Du kannst alle Gebote dieser Welt lesen und versuchen zu verinnerlichen. Eigentlich brauchst du nur ein Gebot dir zu merken. Zu lieben. Es gibt also einen Bereich, wo wir anderen etwas schuldig bleiben, nämlich in der Liebe. Und es geht nicht um irgendeine Form der Liebe, wie sie uns vielleicht in den Medien vorgegaukelt wird, sondern um eine Liebe, die von sich selber wegsieht, die geben kann, statt zu nehmen, die schenken kann, statt beschenkt zu werden, die verzeihen kann. Wir könnten auch sagen, an diesem Punkt ist immer noch Luft nach oben. Und ich gebe zu, dieser Text war für diesen Sonntag vorgeschlagen, ich habe lange gezögert, ob ich darüber predige, weil das ein Thema ist, mit dem jeder an verschiedenen Formen ringt und ich gerade auch. Es ist nicht so leicht, über etwas zu predigen, wo man selber eine Baustelle hat. Und in der Vorbereitung wurde mir nochmal deutlich, das haben wir im Theologiestudium gelernt, wenn du predigst, versuche dir möglichst eine Person vor Augen zu malen, für die du predigst. Und dann wurde mir nochmal bewusst, wenn ich eine Predigt vorbereite, bin ich der erste Hörer. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, Klaus, du musst für dich selber predigen an dieser Stelle. Ich bin also der Erste, der getroffen ist oder betroffen ist. Ja, und es ist auch mein Lebensthema. Und vielleicht ist es auch deins, dass du herausgefordert bist, zu lieben mit einer anderen Form der Liebe, wie wir sie vielleicht in dieser Gesellschaft nur selten wahrnehmen. Und für mich war auch die Frage, Gott, Jesus, ist das nicht ein Anspruch sondergleichen, dass du das von uns erwartest? Wichtig ist, das steht in Römer 13. Und der Römerbrief hat noch eine Menge anderer Kapitel, die davor sind. Und das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Vor dem Anspruch steht in der Bibel immer der Zuspruch Gottes. Der Zuspruch seiner Liebe. Liebet ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Und vorher kommt aber im Römerbrief kommen viele Indikative, wo Gottes Liebe dargestellt wird in allen möglichen Farben. Wo Gottes Liebe dir zugesagt wird in einer außergewöhnlichen Weise. Und wenn ich das vor Augen habe, dann fällt es mir ein bisschen leichter, nicht nur den Anspruch zu sehen. Und dann fiel mir auch direkt in der Vorbereitung der Montag ein. Ich war auf dem Weg zum Büro. Es hatte geschneit auf dem frostigen Boden. Und irgendwie fuhr ich dann durch den Schnee durch und dachte, das ist wirklich für mich eine Liebeserklärung Gottes in diesem Moment. Ich liebe es, durch den Schnee zu laufen oder durch den Schnee zu fahren. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Januarkind bin. Und deshalb diesen Schnee und diese Milliarden Schneekristalle so aufsauge, dass ich gedacht habe, danke Herr, das war jetzt ein echter Liebesgruß. Also, vor der Aufforderung zu lieben steht immer auch die Zusage Gottes für dein und für mein Leben. Gottes bedingungslose Liebe. Und dann ist mir deutlich geworden, ja, bei diesem Unfall dort in der Johannes-Stelling-Straße, da fiel es noch relativ leicht zu lieben. Da brachte eine Frau sofort einen Mantel, damit das Kind gewärmt werden konnte und dachte nicht darüber nach, ob der schmutzig werden konnte oder nicht. Mir fiel es leicht, die anderen zu trösten, ihnen Gutes zuzusprechen, sie zu beruhigen und auch überhaupt zeigte sich in dieser Situation viel Mitmenschlichkeit bei wildfremden Menschen. Aber wie ist das in unserem unmittelbaren Umfeld? Wie ist es bei den Leuten, wo es dir schwerfällt, einmal im Monat, wenn du ihnen begegnest, einmal in der Woche, vielleicht sogar täglich? Wie ist es da mit der Liebe, wenn sie dich ärgern? Und manchmal habe ich da wirklich keine direkte Antwort drauf, wie das gelingen kann. Und vielleicht ist das heute hier die Stunde, um das mir zu erklären. Hier im Raum sitzen viele Leute, die doch ein hohes Liebespotenzial haben, oder? Also ihr dürft gerne nachher zu mir kommen und mir sagen, wie das gelingt. Vor allen Dingen dann, wenn der Tank leer ist, wenn wir viele negative Assoziationen mit Personen, die uns begegnen, vor Augen haben, die uns triggern, dann zu lieben. Also heißt das jetzt dann aufgeben, es einfach lassen oder davon reden, dass wir überfordert sind, vielleicht sogar wie im Bild dieses Textes dann einzuschlafen und all das hinzuwerfen, mir also keine Mühe mehr zu machen? Mir hilft es manchmal, sich vorzustellen, was wäre, wenn diese Person, mit der ich Mühe habe, morgen oder übermorgen nicht mehr da wäre? Was wäre, wenn sie plötzlich von einem tödlichen Unfall betroffen wäre? Was würde ich bereuen? Was würde ich ihr gerne nochmal sagen wollen? Oder wo sind Punkte, wo diese Person ja etwas Gutes für mich getan hat. Vielleicht für dich auch eine Hilfe. Also aufgeben ist, glaube ich, keine gute Möglichkeit. Paulus betont hier eine Grundhaltung von Christinnen und Christen. Und diese verlässt sich gegen den Augenschein darauf, dass Liebe etwas bewirken kann. Dass Liebe etwas verändern kann. Oder jemand drückte das so aus, Liebe ist das Herz aller Gebote Gottes. Das Zentrum. Und Zeichen der Liebe sind sogar Waffen des Lichtes, heißt es in unserem Text. Und dabei spielt es dann keine Rolle, ob diese klein oder groß sind. Und mit diesen Waffen des Lichts vergeht dann auch Finsternis, vergeht Dunkles, vergehen dunkle Gedanken. Das ist etwas, was in diesem Text drin steht. Ein zweites, lebendig. In Vers 11 lesen wir, es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Also ich gucke mal hier in den Raum, schläft hier jemand? Wenn dein Nachbar schläft, dann darfst du ihn jetzt mal gerne aufwachen. Aufwecken meine ich natürlich. Denn es ist höchste Zeit für euch aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Also das macht auch deutlich, es ist überhaupt kein Grund, jetzt aufzugeben, wenn du den Eindruck hast, überfordert zu sein. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr schlafen sollen, sondern es geht darum, dass wir die Zeichen der Zeit nicht verschlafen. Und dass wir es nicht verschlafen, daran zu denken, dass dieser Jesus einmal wiederkommen wird. Ob du es willst oder nicht. Ob alle Religionen oder alle Atheisten dieser Welt sagen, das ist alles Quatsch oder nicht, es wird geschehen. Es geht um Rettung. Es geht darum, dass Jesus retten, helfen, heilen will. Es geht um ein weltumspannendes Ereignis, was passieren wird, wo von einem Schlag auf den anderen nicht mehr die Uhren so ticken wie vorher. Alles wird anders sein. Menschen werden gerettet werden, ihre Körper werden verwandelt werden, die im Grab lagen, werden lebendig werden. Unvorstellbar ist das. Und jetzt gilt es, sich darauf vorzubereiten. Deswegen ist dieser Text für den ersten Advent vorgeschlagen. Aufzuwachen. Die Rettung ist schon näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Vielleicht bist du vor ein paar Wochen zum Glauben gekommen. Aber dann ist die Rettung jetzt schon näher. Vielleicht bist du vor 20 Jahren zum Glauben gekommen. Dann ist auch die Rettung natürlich näher. Und dann wird eine Zeit anbrechen, wo nicht mehr Liebesentzug, Liebesmangel, Leid deine Gefühle prägen wird, sondern etwas Umwerfendes passiert, dass Liebe erfahrbar wird, Gutes spürbar wird, dass Licht ins Dunkel und Wirrwarr deiner Gedanken reinkommt, dass Leichtigkeit dein Leben erfasst. Du wirst im wahrsten Sinne des Wortes lebendig sein, wach sein, das Leben mit all seinen guten Farben genießen, ja, und studieren können. Wisst ihr, was die aktuelle Glücksstudie gesagt hat über die Mecklenburger und Vorpommerer? Die aktuelle: Wir sind die unglücklichsten Menschen in ganz Deutschland. Warum lacht ihr darüber? Also, ihr seid offensichtlich nicht betroffen davon. Und wisst ihr, wer die Glücklichsten sind? Bitte? In Kassel, ja, was die Stadt angeht, da kann Kassel, das habe ich jetzt auch vor kurzem noch gehört, aber was die Länder angeht, ist es tatsächlich Hamburg. Unsere direkten Nachbarn, die sollen angeblich viel glücklicher als wir sein. Also, ihr merkt schon, lasst euch das nicht einreden. Und doch frage ich heute Morgen, wer wird glücklicher sein? Der, der eine Rettung vor Augen hat, der diesen Jesus vor Augen hat, der kommt als Heilbringer, oder derjenige, der das nicht hat? Ich hätte gerne mal eine Glücksstudie, wo das auch nochmal untersucht wird, wer von diesen zwei Kategorien glücklicher ist. Ein drittes und letztes, leuchtend, da heißt es in Vers 13, lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus an, wie ein neues Gewand, und sorgt euch nicht so sehr um alle menschlichen Bedürfnisse, sonst gewinnt die Begierde wieder Macht über euch. Also es geht hier um ein Ablegen und um ein Anlegen. Was gilt es abzulegen? Hier wird Maßlosigkeit beschrieben, also Konsum ohne Grenzen. Man könnte auch sagen Überarbeitung oder Selbstoptimierungsdruck. Ich muss immer besser werden. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Man könnte auch übertragen Isolation und Einsamkeit trotz sozialer Medien. Da gibt es so viel Maßlosigkeit. Oder ständige Vergleichsschleifen, dass ich mich ständig mit anderen Leuten vergleiche. Und dann kommt als Ergebnis immer raus, ich bin nicht gut genug. Das will Gott nicht. Und das passt auch nicht zu dieser Vorbereitungszeit. Wir könnten auch hier weiter nennen Abhängigkeiten. Alkohol, Pornografie, Anerkennung, Arbeit. All das sind manchmal Abhängigkeiten, die uns nicht weiterführen. Dann wird Streit und Eifersucht genannt. Und wir könnten jetzt fragen, warum steht das hier in diesem Text? Weil diese Verhaltensweisen irgendwann immer zerstörerisch sind in unseren Beziehungsfeldern. Sie helfen uns nicht weiter. Sie machen uns weniger lebendig. Sie führen uns eher in die Dunkelheit. Und Dunkelheit ist das, was unser Herz letztlich schwer macht. Und egal welches Wort Paulus hier auch jetzt in diesem Abschnitt gebraucht, es macht dein Herz schwer. Und ich glaube, wir merken das. Eine hilfreiche Frage, die mir so in der Vorbereitung noch gekommen ist, um für mich da klarer zu sehen oder auch in den Spiegel zu sehen, wer bin ich, wer bist du, wenn keiner hinsieht, wenn keiner da ist, wenn keiner dich beobachtet, wer bist du dann? Und vielleicht entdeckst du dann das eine oder andere, was gut ist, abzulegen, wegzupacken. Und dann geht es aber darum, etwas anzuziehen. Ich kann nur etwas ablegen, wenn ich weiß, dass da wieder etwas ist, was besser ist, was hilfreicher ist. Jesus Christus anziehen heißt es hier. Aber wirst du vielleicht fragen, wie soll das gehen? Jesus anziehen? Ich sehe ihn nicht, ich schmecke ihn nicht. Aber es geht darum, seine Art anzusehen. Seine Art, seine Haltung mitzunehmen in deinen Alltag. Dich zu fragen, wie würde er jetzt reagieren? Und ich glaube, dass Menschen das irgendwann merken, ob wir Jesus angezogen haben, ob er ein Teil unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Handelns ist oder nicht. Weil wir ja nicht einfach nur religiöse Worte benutzen, sondern weil wir anders reagieren. Weil wir hoffentlich nicht so viel Recht haben wollen, sondern eher zuhören, statt zu urteilen. Weil wir vergeben, statt zurückzuschießen. Weil wir Grenzen setzen, ohne zu verurteilen. Und ich glaube, so kann dann etwas aufleuchten, kann etwas aufstrahlen, kann etwas heller werden, dass ich sozusagen, ja, ich bin nicht perfekt und du wirst es nicht. Aber es geht darum, dass durch die Risse meines Lebens das Licht von Jesus durchscheint. Und das wird erkennbar sein. Ich fasse zusammen, Advent bedeutet, wir leben im Licht einer kommenden Rettung. Und das kann so unser Leben ganz anders machen, als wenn wir das nicht vor Augen hätten. Das verändert unser Heute, das verändert dein Heute. Und Paulus beschreibt ja hier einige Haltungen, wie das geschehen kann und wie wir uns letztlich darauf vorbereiten können. Liebend zu leben, lebendig zu sein, aufzuwachen und die Zeichen der Zeit zu erkennen, und leuchtend zu sein. Das wünsche ich dir jetzt in dieser Adventszeit, vielleicht schon heute Nachmittag, wenn wir hier miteinander zusammen sind und der ein oder andere auch hier reinkommt. dass er spürt, hier leuchtet etwas von dem Geist von Jesus Christus. Und so sind wir vorbereitet, dass er eines Tages wiederkommt und uns retten wird. Und ich freue mich auf diesen Tag und bete jetzt noch. Jesus Christus, danke für diesen Morgen. Ich danke dir auch für diese Worte. Sie sind herausfordernd. Und du weißt, wo jeder Einzelne von uns da steht. Du weißt, wo jeder Einzelne ringt, diese Liebe von dir weiterzugeben. Gerade an den Punkten, wo es so unmöglich erscheint. Und so bete ich darum, dass du hineinkommst. Dass du mit deiner Kraft auch hineinkommst. Dass wir gute, neue Wege finden, um neu zu denken, neu zu handeln, neu zu reagieren. Ich danke dir für diese Adventszeit. Ich danke dir, dass sie mit viel Licht auch verbunden ist, trotz aller Dunkelheit. Und du siehst, was uns persönlich, aber auch anderen da Mühe macht, auch in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit, wie so viel Dunkelheit da ist. Danke, dass wir aber dieses Licht der kommenden Rettung vor Augen haben dürfen. Danke, dass du einmal als starker Retter wiederkommst und dass das etwas ist, was ja unser Leben verändern kann und will. Und ich danke dir auch für all das, was an diesem Tag noch hier geschehen wird und bete darum, dass dieses Licht von dir sichtbar wird für jeden Person, die hier ist, die hier reinkommt, die etwas von dir erfährt oder hört. Und danke, dass du uns als Lichtboten dann auch heute aussendest in unsere Umwelt, egal wo wir unterwegs sind. Amen.